je höher das die aufheben, desto mehr können sie die oben drücken. Das ist halt ein Spiel. Ein so ein Fehler kann eigentlich das ganze Leben ruinieren und das zahlt sich einfach nicht aus.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Wiener Riesenrad, wo wir heute im Waggon 28 wieder einen Sportriesen Österreichs bei uns begrüßen dürfen. Er ist einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten, hat Weltrekorde aufgestellt, den Gesamtweltcup-Sieg geholt und die Vierschanzentournee gewonnen. Und das war noch lange nicht alles. Heute ist er hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns sehr, Andi Goldberger.
Freut mich ebenfalls. Also danke, dass ich da sein darf. Da herum, schön.
Ja, wann waren Sie denn das letzte Mal im Wiener Riesenrad, jetzt wo wir so einen schönen Ausblick über Wien haben?
Ja, ich glaube, wirklich in diesem Riesenrad oder mit dem, ich war schon öfter da im Prater, aber im Riesenrad, glaube ich wirklich, das war die Hauptschulwochen, Wienwochen. Das war das letzte Mal, das ist aber schon, ja, 35 Jahre zurück.
Wir freuen uns jetzt auf diese Riesenradfahrt mit Ihnen und Sie haben uns, so wie wir immer die Sendung beginnen, drei Dinge mitgebracht, die Sie an Ihre Karriere erinnern und einen besonderen Wert für Sie haben. Welche sind das denn bei Ihnen?
Ja, ich habe Gott sei Dank nur die wichtigsten habe ich mir noch aufgehoben, alles habe ich eh nicht mehr. Was mir ganz wichtig ist, ist dieser Weltcup-Pokal. Das ist die große Glaskugel für den Gesamtweltcup-Sieg. Weil, muss man sagen, der Gesamtweltcup-Sieg ist einfach für mich im Skispringen das Größte, was man erreichen kann, weil man da wirklich über die ganze Saison eine gute Leistung machen kann. Prestigemäßig ist sicher der Olympiasieg. War ein großes Ziel von mir, aber da kann man halt am einen Tag gute Leistung bringen. Man gewinnt das, aber diese Kugel, die gewinnt man nur, wenn man ein ganzes Jahr gut ist. Und das taugt mir schon, dass ich das geschafft habe. Dann natürlich, das ist mein größter emotioneller Sieg, wenn man sich schon sagen, der Skiflug-Weltmeistertitel, die Goldmedaille da am Kulm 1996, wo ich dann wirklich vor heimischem Publikum da gewonnen habe, die Bundeshymne wird gespielt und 60.000 Menschen feiern mit dir mit. Also das, sowas vergisst man einfach nie, da kriegt man Gänsehaut, das ist einfach ein Erlebnis, also ja, das ist unbeschreiblich. Ja, und da habe ich ganz was, da mit dem verbinde ich mich sehr viele Sachen mit diesem Sturzhelm. Also erstens hat er mich sehr gut geschützt, muss ich sagen, hat mein Kopf bei schlimmen Stürzen, was ich auch gehabt, bewahrt. Und dann war ich doch einer der Ersten, der was dann wirklich den Red Bull-Sturz da tragen dürfen hat, was ja gar nicht so einfach war, eben mit dem österreichischen Skiverband, weil das war ja meistens immer den Verband und nicht dem Athleten abgegeben. Das war ein bisschen ein Kampf, da wir das gekriegt haben. Und dann eben der Übergang, wie man da sagt, das war mein erster Helm, wie ich dann auch zum OF als Experte gekommen bin und habe gesagt, ja, wir müssen aber das Skispringen dem Publikum ein bisschen näher bringen, nicht nur erklären, sondern so mittendrin, statt nur dabei. Und dann haben wir probiert, mit Kamera zu springen. Das war mein erster Helm, wo ich ein bisschen Helmkamera-Springen getestet habe.
Schon einiges erlebt, Andi. Und wenn man Ihren Namen nennt in Österreich, dann löst der Name Emotion aus und erinnert eben an die großen Sportler Österreichs. Also Sie haben das schon geschafft, dass Sie gerade unter den Sportlern einen Legendenstatus haben und waren vor allem eben auch immer ein Mensch, der extrem sympathisch war und gut angekommen ist.
Ich glaube, sowas kann man nicht erzwingen. So ist man einfach. Das fällt auch unter der Rubrik vielleicht Talent oder was. Und es hängt sicher auch ab, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin und wie mein Weg war. Ich wurde nie zu dem Sport oder was so gedrängt. Ich wollte das freiwillig machen. Ich habe immer die Freude an dem Sport gehabt und wollte eigentlich auch die Freude vermitteln. Und ja, nur weil ich so gut Skispringen kann, habe ich mich nie gedacht, jetzt bin ich was Besseres wie andere Menschen. Mir hat das wahnsinnig gefreut, wenn viele Leute im Stadion waren. Ich habe gesagt, okay, ich springe gut, damit ich gut bin, aber ich wollte auch mit meiner Leistung andere Leute, die Fans, eine Freude machen und dass wir dann gemeinsam ein super Sportfest haben. Ich glaube schon, dass man da irgendwie einer von denen ist. Nur weil ich halt besser Skispringen kann, deswegen muss ich auch nicht wie anderer sein.
Ja, Sie können besser Skispringen. Ich möchte genau da ansetzen und zurück an den Anfang Ihrer Karriere gehen. Sie hatten das Glück, dass in Walzell, wo Sie herkommen, es eine Skisprungschanze gab, eine 50-Meter-Schanze. Und Sie sind da mit 7 Jahren das erste Mal runtergesprungen. Sehr mutig, möchte ich nur so nebenbei erwähnen. Ich hätte mich das, glaube ich, nicht getraut. Wer und wann hat denn Ihr Talent zu dem entdeckt? Weil Skispringer zu werden, das ist ja als Kind wahrscheinlich nichts, was man sich unbedingt vornimmt, oder?
Schulbart ist schon mein Bruder. Der ist, bin ja aufgewachsen am Bauernhof in Walzell mit einem älteren Bruder, einer älteren Schwester. Und wir haben schon hinterm Haus schon über ein bisschen Skifahren geübt. und natürlich Schanzen gebaut. Aber es hat Gott sei Dank im Ort eine Skisprungschanze gegeben. Und mein Bruder ist da zuerst einmal gesprungen, weil da hat es geheißen, so quasi ein Bub mit 10 Jahren, der muss da gesprungen sein, sonst ist er kein Bub nicht. Das war so ein, ja, wenn man in die Hauptschule kam, ist ein bisschen, ja, eine Mutprobe. Und mein Bruder hat das gemacht und ist dann heimgekommen und hat einfach so wahnsinnig geschwärmt, wie lässig das ist. Und hat mich dann dorthin mitgenommen. Halt, meine Mama hat halt gut überredet, dass ich mitfahren darf, aber ich hatte versprechen müssen, dass ich nicht springe. Nein, das haben wir nicht halten können. Und da bin ich dann eigentlich das erste Mal zum Skispringen gekommen. Und dann natürlich war das schon der Landestrainer dazumals, der Richard Dies, der hat mich da gesehen und hat mich dann wahnsinnig unterstützt und gefördert. Auch wie es diese Schanze, wo er dem Verein Walzell so nicht mehr gegeben hat, hat uns der, mein Bruder und mich, weiterhin immer unterstützt und mitgenommen und hat, glaube ich, schon ganz früh das Talent erkannt und hat das wahnsinnig unterstützt.
Es hat dann einige Jahre gebraucht, bis Sie das erste Mal im Weltcup auch gesprungen sind, vom Verein über das Skigymnasium Stams. Wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, auch an Ihre Pubertät und an Ihre Kindheit vielleicht sogar noch, gab es da jemals auch Momente, wo Sie irgendwie vielleicht davon abgehalten wurden, dass Sie weitermachen, oder war das ein stetiges Bergauf?
Nein, also abhalten von dem hätte ich mich nie lassen. Ich habe einfach den Willen oder das Ziel gehabt, als Kind, ich wollte einfach einmal am Bergisel springen. Ich wollte unbedingt einmal dabei sein, ich möchte bei der Vierschanzentournee dabei sein. Und das habe ich immer gehabt, ich habe die Vorbilder gehabt. Natürlich gibt es dann schon Rückschläge. Zuerst hat man mal meine Eltern überreden müssen, dass ich überhaupt ein Skigymnasium nach Stams kommen können habe, weil das kostet viel Geld, das haben wir sich auch nicht so leisten können. Da hat auch mein Bruder wieder sehr geholfen, dass wir die überreden, dass ich dorthin komme. Dann hast du natürlich auch mit deinen ersten Verletzungen. Dann brichst du gleich einmal im Fuß und dann liegst du ja mit dem Gips im Krankenhaus und dann ja, glaubst du schon, jetzt ist es eigentlich vorbei, bevor es begonnen hat. Aber für mich war einfach der Wille oder die Freude, das Skispringen zu machen, viel größer wie die Rückschläge.
War da jemals Angst irgendwie vielleicht auch da dann vor einer größeren Chance? Oder wie entwickelt sich das? Weil für einen Otto-Normalverbraucher ist das natürlich nicht vorstellbar, wie man lernt, von solchen Schanzen zu springen.
Ja, Angst nicht, Angst hemmt, aber Respekt schon. Weil ein gewisses Maß an Respekt oder leichte Angst braucht man schon, damit man einfach Respekt hat vor dem dort, damit man einfach voll konzentriert ist. Aber das ist natürlich so, wenn man als Kind anfängt, man fängt dann auf eine 30-Meter-Schanze, dann 50-Meter-Schanze, dann kommt auf einmal eine 90-Meter-Schanze, dann steht man das erste Mal am Berg Islam. Also da, ja, da zittern schon ein bisschen die Knie und dann kommt Skifliegen. Das ist dann wieder ganz eigene Disziplin. Also ja, da war wirklich ab und zu ein bisschen Angst auch dabei, weil man genau weiß, ein kleiner Fehler kann ganz fürchterlich ausgehen. Das ist schon auch schon so, aber Skifliegen, das hat mir einfach taugt.
Ihr erster Sieg, das war bei der Vierschanzentournee. Da haben Sie beide Österreich-Bewerbe gewonnen. War das für Sie ein Knackpunkt, ein Moment, der was verändert hat für Sie?
Ja, vor allem das war wirklich der erste Weltcupsieg. Ich bin oft schon vorher am Stockerl gestanden, waren Zweiter, Dritter, waren, wir haben mich schon als Silberberger, haben sie mich schon genannt, gell, und so Sachen. Und dann habe ich endlich auf meinen geliebten Berg Isl eigentlich, da wo ich immer hin wollte, meinen ersten Weltcupsieg gefeiert und da ist man wirklich dann, ja, weiß nicht, da hat man auf einmal, man denkt nicht mehr nach, man will es nicht mehr erzwingen, auf einmal hat es zum Laufen angefangen. Man hat endlich diesen erwünschten, erhofften ersten Sieg und der Druck ist abgefallen und auf einmal ist gelaufen.
Und es ist ja dann noch eine sehr erfolgreiche Zeit darauf gefolgt. Das waren ja einige Jahre, wo ganz, ganz viele große Erfolge von Andreas Goldberg auch zu verzeichnen waren. Können Sie sich noch an andere Erfolge erinnern, die Ihnen ganz bewusst im Kopf geblieben sind, an Momente, die etwas mit Ihnen gemacht haben für Ihr ganzes Leben?
Ich habe Gott sei Dank im österreichischen Nationalteam von den Größten lernen dürfen. Und ich war in Albertville 1992 bei den Olympischen Spielen dabei, als Reservemann. So quasi. Und da werde ich nie vergessen, wie der Ernst Littori die Goldmedaille gewonnen hat. Und dann gewinnt er das und ich bin da dabei gewesen, wie da die Medaillenzeremonie war. Und da habe ich genau gesagt, wow, da möchte ich auch mal umstehen, ich möchte auch mal so eine Medaille haben. Oder ja, am Holmenkollen einmal in die Tafel eingraviert sein. Oder eben, wie es damals war in Planitzer, Schanzenrekord haben, das heißt Weltrekord zu haben, das haben für mich Meilensteine gewesen, weil der Mensch sein, der was am weitesten auf Ski geflogen ist, da geht der Traum in Erfüllung.
Sie haben unter anderem als Erster die 200-Meter-Marke geknackt beim Fliegen. Ja. Mittlerweile sind wir jetzt bei 253,5. Von Stefan Kraft ist dieser Rekord aufgestellt worden. Welche technischen, beziehungsweise welche Entwicklungen technisch kann es denn überhaupt noch geben? Wie weit kann das alles noch gehen?
Ja, ich sage mal, momentan steht es eigentlich an, weil es gibt ein Reglement von der FIS, wie man die Schanzengröße bauen darf, das heißt zwischen Schanzentisch, Absprung und Auslauf darf maximaler Höhenunterschied von 135 Meter sein und das ist jetzt und da geht es nicht mehr weiter. Man müsste jetzt die Schanzen anders bauen und dass man die Schanzen anders bauen könnte, müsste man das Regelwerk ändern. Wenn man jetzt das Regelwerk ändert und man könnte Schanzen bauen, die was 300 Meter weit gehen, Stefan Kraft ist der Erste, der was wieder umstellt, da bin ich überzeugt, die Norweger. Also man müsste jetzt die Schanzen wieder umbauen, aber ich glaube für den Athleten bis 300 Meter wäre es kein Problem, aber irgendwann werden wahrscheinlich die ganzen Luftkräfte für den Körper, dass man dieses Körperskisystem, diese Spannung im Körper aufrechterhält, zu anstrengend, dann wird es nicht mehr gehen.
Was geht einem denn durch den Kopf, wenn man da in der Luft ist?
Ich erinnere mich immer, weil ich am Berg Isel bin ich so gern gesprungen und die Schanzen habe ich kennt, da habe ich genau gewusst, wenn ich gut springe, da geht das von selber, da spüre ich nichts. Aber wenn du am Berg Isel schlecht springst und du merkst genau, der kurze Schanzentisch, da wie es früher war, Malten, du hast den versäumt und dann weißt du genau, jetzt habe ich den Fehler gemacht, den was ich nie Fehler gemacht. Und dann fluchst du innerlich mit dir selber und dann landest du und dann haben die vielen Leute dort und dann wünschst du, dass unten vielleicht eine Tür aufgeht und da kannst du da reinfahren. Das ist schon auch so Sprünge hat man schon im Kopf, aber das Interessante, was bei mir immer war, meine besten Sprünge, da habe ich mich nicht mehr erinnern können, was ich dann gemacht habe, das ist einfach passiert. Der beste Sprung, der perfekte Sprung, der muss einfach passieren. Da darfst du nicht bewusst eingreifen und sowas passiert halt eigentlich nur, wenn du wirklich in Form bist, weil da lässt das laufen, wie man sagt.
Es gab ja auch Momente, wo Sie zum Beispiel gestürzt sind während so einem Sprung. Haben Sie da auch noch im Kopf, zum Beispiel 1997 Lahti, haben Sie da auch noch im Kopf, was da Ihnen vorgeht in dem Moment?
Ja, schon, das merkt man genau. Also, vor allem, Sie angesprochen haben, Lahti, da weiß ich genau, habe ich gemerkt, eigentlich habe ich mich gut gefühlt, es war sehr windig und ja, und dann hat mich halt der Windböe erwischt und dann spürst du schon den Ski zieht da nach unten, dann weißt du genau, das kann sich jetzt nicht mehr ausgehen, das geht nicht gut aus, dann versuchst du halt so gut wie möglich den Sturz abzufangen, du machst dich steif, du machst dich hart und ja, dann kommt eh der erste Aufschlag und hoffst halt, dass du vielleicht nicht bewusstlos bist und dann merkst du, boah, das tut weh und versuchst dich strecken und dann purzelst du halt runter und irgendwann unten machst du halt die Augen ein wenig auf und machst so quasi den Körpercheck, bewegst die Beine und denkst, ja, es tut schon ein bisschen weh oder geht ganz gut oder so. Sowas erinnert mich schon. Und vor allem schlimmer ist eigentlich gar nicht die körperlichen Schäden. Ich habe da über relativ ein Glück gehabt mit Schlüsselbeinbruch oder ja, Fußbruch, einmal Bänder gerissen, das ist nur relativ klimpflich, aber jeder Sturz, sage ich über, der macht nicht nur körperliche Narben, macht natürlich auch im Unterbewusstsein, im Gehirn eine Narbe. Und wenn man dann wieder auf die Schanze geht und so Stürze gehabt hat, das muss man erst überwinden. Und das kommt immer erst ein bisschen später.
Wir haben heute viel über Ihre Erfolge gesprochen. Ich möchte jetzt eine Sache ansprechen, die Sie nicht erreicht haben, und zwar Olympiagold. Ist das etwas, wenn Sie da dran zurückdenken, was Sie wehmütig macht?
Ja schon, das war immer ein großes Ziel von mir. Das wollte ich schon immer haben. Ich habe einmal als Kind in meinem Freund in so ein Freundebuch reingeschrieben, was ich einmal werden will. Ich habe das nicht gewusst. Das hat mir dann irgendwann Jahre später die Mutter von dem einmal gesagt, wo halt die anderen reingeschrieben ist, Lehrer, Pfarrer, Priester oder was weiß ich alles. So Mechaniker ist bei mir drin gestanden, Olympiasieger. Das habe ich als 8-jähriger Bub meinem Freund reingeschrieben. Ich habe Bronzemedaille daheim, war auch super, aber Olympiasieger ist eigentlich vom Prestige her das Höchste. Für einen Sportler, das muss man schon sagen, aber es ist halt auch schwierig, alle 4 Jahre und das wollen alle werden und dann braucht man ein bisschen Glück auch. Natürlich hätte ich es gern, ich habe 3 Gesamtweltcup-Siege, ehrlich gesagt, ich dachte gern, eine so eine Kugel, ging ja gar nicht tauschen, aber ist nicht, ich bin trotzdem auch zufrieden. Ich habe so viele andere Sachen erreicht, eben da kann man am Olympiasieg gern verzichten.
Wenn man auf Ihre Karriere zurückblickt, war 1997 sicher eins der Jahre, das am schwierigsten war, privat als auch beruflich. Wenn Sie generell auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es Dinge, wo Sie heute sagen, die würden Sie in Retrospektive anders machen, beziehungsweise hätten Sie sich lieber erspart?
Ich sage, wenn ich das Wissen von jetzt habe und den Körper von damals, der war unschlagbar, aber das wären alle anderen auch natürlich, was es gibt. Aber es gibt natürlich Fehler habe ich gemacht, das ist ganz klar, zu denen stehe ich. Aber anders gesagt, besser wird man oder weiterentwickeln tut man sich nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, wenn man Fehler macht, wenn man Rückschläge hat, dass man aus so Rückschlägen lernt, weil wenn man denkt, ja, wie viele Weltcup-Springen das ich gemacht habe, wie oft ich am Start war und 20 davon habe ich gewonnen. Ich habe eigentlich viel öfter verloren, wie was ich gewonnen habe. Aber genau das hat mich dann besser gemacht. Ich habe einen Wettkampf analysiert. Warum habe ich nicht gewonnen? Warum waren andere nicht besser und bin dann wieder besser geworden? Das war so was auch aus Rückschlägen im Sport. Und genau privat, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich gewusst, genau, boah, sowas sollst du nie wieder machen, weil das kann eigentlich dein ganzes Leben ruinieren und aus sowas lernen. Man lernt Menschenkenntnisse, wenn man am Boden liegt, wenn es einem schlecht geht, wer hilft da? Wer haben die Schulterklopfer? Wer haben die wirklichen Freunde? Wer hilft zu dir? Also, es war eine brutal schwierige Zeit. Ich habe lang gebraucht, bis dass ich mich dann wieder erfangen habe von dem, weil du wirklich einen am Deckel kriegst. Aber andererseits, menschlich oder für die Zukunft, hätte ich gar nicht so viele Siege erringen können, wie was ich in dieser Zeit gelernt habe, was mir schlecht gegangen ist.
Eine Sache, die mir damals passiert ist, war natürlich dieses ganze Thema rund um den Drogenskandal. Und ich möchte gar nicht fragen, ob Sie das anders gemacht hätten. Was mich eher interessieren würde, wäre, ob Sie enttäuscht sind Ihrem Umfeld gegenüber und auch vielleicht den Medien gegenüber, wie das damals alles Ihnen gegenüber aufgearbeitet wurde.
Na, jetzt nicht mehr. Früher ist man natürlich schon emotional und aufgeregt, aber natürlich ja, die Medien damals oder gewisse, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da wahnsinnig viele Freunde gehabt und auch Medien gehabt und Fans gehabt und auch Sponsoren gehabt, die was mir da geholfen haben, das muss man ehrlich sagen, weil, oder Familie, ohne die hätte ich das auch nicht geschafft. Aber andererseits muss man sagen, da hat es auch wirklich, wirklich Leute gegeben, oder auch Medien geben, die sagen, je höher das die aufheben, desto mehr können sie die runterdrücken. Das ist halt ein Spiel. Aber das habe ich damals nicht. Aber jetzt weiß ich genau, okay, das gehört einfach zu dem Spiel irgendwie dazu. Da zuerst wird es groß gemacht und dann, damit sie wieder runterdrücken können. Das ist halt das. Und was man halt dann einfach mehr Wetter hat, wenn Unwahrheiten über dich berichtet werden. Das hat mich dann einfach so kränkt. Die können ja ruhig berichten, wenn es die Wahrheit ist. Das ist ja klar, ich habe den Fehler gemacht. Das ist alles klar. Aber wenn da noch Unwahrheiten dazu gemacht werden, dann hat mich das schon wahnsinnig betroffen. Aber eigentlich betrifft es ja nur viel mehr deine Familie, deine Eltern, weil die habe ich eigentlich am meisten enttäuscht.
Was haben Sie denn mitgenommen aus dieser Zeit, aus diesem Jahr, vielleicht auch sportlich für sich?
Persönlich habe ich wahnsinnig viel mitgenommen. Ich hätte natürlich den ganzen Schmarrn da eigentlich gesagt, leugnen, abstreiten, anerkennen.
Wäre das gescheiter gewesen?
Damals schon wahrscheinlich in der kurzen Phase, aber im Nachhinein für mich nicht. Nein, ich habe gesagt, echt, ich möchte ein reines Gewissen haben, ich stehe zu dem, ich habe einen Fehler gemacht und zu dem muss man stehen, auspasst da. Und dafür muss ich halt den Preis zahlen. Das war mir aber wichtig und deswegen habe ich dann wahnsinnig viel gelernt und die Menschen oder die meisten, Großteil, sage ich, haben mir das auch dann verziehen, haben mich wieder unterstützt und das habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, dass man ehrlich ist. Sportlich, muss ich sagen, hat es mir einen ordentlichen Dämpfer gegeben, weil ja, ich habe irgendwie mein Selbstvertrauen einmal verloren. Ich habe gemerkt, das war von einem Tag am anderen, bist du Sportsuperstar gewesen, war alles super. Und am nächsten Tag bist du auf einmal wie ein Krimineller behandelt geworden und alles war schlecht. Und da habe ich so einen Dämpfer gekriegt im Selbstvertrauen und im Spitzensport ohne Selbstvertrauen, da kannst du nicht gut sein. Das hat schon lang gebraucht, bis dass ich mir das wieder aufgebaut habe. Deswegen aber trotzdem, ja, ich habe es nachher nicht mehr ganz die großen Siege geschafft, aber zumindest ich habe wieder ganz schöne Erfolge gefeiert. Ich habe mit dem abschließen können, muss ich sagen, aber im Nachhinein, ich hätte mir den Abend da sparen können, muss ich ehrlich sagen. Deswegen kann ich nur weitergeben zu den Jungen, die sollen einfach sowas nicht machen, Finger weg von den Drogen, weil viele haben nicht das Glück wie ich, dass sie da nochmal mit einem blauen Auge davon kommen. Und wie gesagt, eben ein so ein Fehler kann eigentlich das ganze Leben ruinieren und das zahlt sich einfach nicht aus.
2005 haben Sie Ihr Karriereende verkündet. Wenn Sie jetzt auf das zurückblicken, würden Sie sagen, es war der richtige Zeitpunkt oder wäre vielleicht ein bisschen früher auch schon drin gewesen oder noch ein paar Jahre mehr?
Ja, hinten noch ist man immer gescheiter, okay? Ein paar Jahre mehr wäre nicht mehr gescheiter gewesen. Ich glaube, das war wirklich der spätest richtige Zeitpunkt, weil es habe schon gesehen, hinter uns da kommt eine junge Garde daher mit Thomas Morgenstern. Der war da noch mal mein Zimmerkollege sogar noch. Mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Freude und wie locker das denn von der Hand gegangen ist, da habe ich gemerkt, da es ist Zeit, jetzt Platz machen für die Jungen. Ich habe jetzt andere Aufgaben, ich will da nicht den Weg verstellen. Vielleicht kann man sagen, okay, es wäre vielleicht 2 Jahre früher auch jetzt am Papier vielleicht gescheiter gewesen, von der Erfolgsliste her, aber ich selber persönlich hätte noch nicht abgeschlossen gehabt. Mich hätte mir ewig Vorwurf gemacht, wenn ich wahrscheinlich 2 Jahre früher aufgehört hätte. Ich hätte immer nur das Gefühl gehabt, da geht noch was. Ich glaube, dass, so wie ich es gemacht habe, richtig war. Ich habe auch einen wunderschönen Abschluss noch gehabt, dann am coolen noch. Und ich habe ja dank Kameraspringen eigentlich noch bis vor 2 Jahren habe ich noch voll Kameraspringen gemacht mit den Lern. Ich bin sogar noch, ich weiß nicht, ich glaube 2017 oder 18 bin ich noch über den Kulm runtergeflogen, 200 Meter. Also ich habe das Skispringen nach wie vor noch lang gemacht. Ich habe es halt nur wettkampfmäßig für mich abgeschlossen gehabt, aber ich bin dem Skispringen einfach so treu geblieben. Und wie ihm gesagt, ich habe Gott sei Dank gleich einmal nachher so klasse andere Aufgaben gehabt. Also mir ist nicht fad worden.
Springen Sie heute noch?
Leider nicht. Ich tät gern, aber ja, jetzt komme ich ein Alter, seit 2 Jahren zwickt es mir ein bisschen und ich merke, Skispringen, da musst du voll fit sein, weil sonst wird es gefährlich. Und jedes Mal, wenn ich probiere, ein bisschen zu trainieren, sagt der Körper nein. Ja, der Arzt hat mich im vollen altersgerecht bewegen und da gehört im Moment gerade Skispringen nicht dazu. Nein, das schon. Also ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Ich möchte schon irgendwann wieder über Schanz springen, weil das ist einfach, das für mich war immer der Traum vom Fliegen. Einfach so da und beneide jeden Vogel, der was da durch die Luft fliegt. Ich möchte das schon noch mal tun, weil es einfach für mich der schönste Sport ist. Und vielleicht gelingt es mir noch mal.
Ich glaube, ich muss das auch mal ausprobieren. Ja. Goldi Talente Cup. Eine Initiative, die Sie ins Leben gerufen haben, um junge Menschen zu fördern und vor allem um Skispringen jungen Menschen näher zu bringen, weil es ja sehr schwierig ist.
Es gibt, glaube ich, so viele talentierte Kinder, Buben und Mädchen in Österreich, die was gut Skispringen können, aber vielleicht nicht die Möglichkeit haben, weil sie den Verein oder die Schanze nicht in der Nähe haben. Und durch den Goldi Talente Cup möchte ich eigentlich jedem Kind, muss ich mal sagen, Buben und Mädchen, Mädchen sind herzlich willkommen, das taugt mir immer, in Österreich die Chance geben, mal Skispringen zu probieren. Da versucht man halt österreichmäßig so gut wie möglich in Orte, wo es Sprungschanzen gibt, Vereine gibt, abzudecken und die Kinder dorthin bringen und einmal so einen Schnuppertag zu absolvieren und so quasi das, ja, ein bisschen so einen Funken, ein Feuer zu erwecken, das, was man dann weitermachen kann.
Stehen Sie natürlich dort in der Verantwortung, auch ein Vorbild für viele junge Kinder, junge Menschen zu sein. Und ein Thema, das natürlich beim Skispringen immer eines bleiben wird, ist das Thema des Gewichts. Das Wort Magersucht fällt da auch oft. Wie kommunizieren Sie das mit diesen jungen Menschen? Gehen Sie das bewusst an und wie stehen Sie dazu?
Ja, bei den Kindern braucht man das noch nicht so an. Die, was dort da sind, die sind eh sportlich, die sind eh aktiv. Aber man muss schon, das fängt ja dann an, wenn es wirklich im Spitzensportbereich geht, da weiß man einfach, es gibt einfach Sportarten. Beim Skispringen weiß man, die Erdanziehung ist da, leicht, fliegt einfach weiter. Ich sage auch, wenn ich mit meiner Größe, mit 1,72 Meter Basketballspieler werden will, werden sie mich auch auslachen. Es gibt einfach gewisse Sportarten, da braucht man körperliche Voraussetzungen und da gehört das einfach dazu. Aber natürlich soll es nie gesundheitsgefährdend sein. Das ist schon so, also wenn man da wirklich von Essstörungen spricht, von sowas bin ich absolut dagegen. Da muss man vorher schon das auch richtig machen. Und ich glaube einfach schon, das kann man schon durch, wenn man es als Kind richtig lernt, den Umgang damit lernt, auch vom Training her, profitiert man vom ganzen Leben. Und das ist wichtig, aber das Thema, also Essen, Magersucht, also spielt bei uns bei den Kindern, beim Talente Cup überhaupt keine Rolle. Bei uns gibt es da genauso Würsteln und Schokoriegel auch zum Essen für die Kinder, weil das gehört schon dazu. Ich sage immer, Sport sollte Spaß machen und sollte keine Qual sein.
Sie haben 2 junge Söhne, von denen Sie auch schwärmen. Die sind noch gar nicht so alt. Was geben Sie denen denn für Dinge mit, die Sie gelernt haben in Ihrem Leben?
Ja, das Wichtigste ist für mich immer Ehrlichkeit. Dass man da wirklich ein Vertrauen hat, Ehrlichkeit, weil da weiß ich genau, da habe ich selber die Erfahrung gemacht. Es tut zwar oft weh, wenn man ehrlich ist, aber es ist am gescheitersten. Und natürlich haben es bei uns, bei meiner Frau und bei mir, vor allem ich bin extrem, ich bin ja sagen wir, ein Sport-Junkie, ich mache eigentlich immer Sport und da kriegen sie es schon mit. Und ich glaube, also, wenn die Kinder noch relativ jung und klein sind, sind einfach die Eltern die größten Vorbilder. Und da kriegen sie sehr viel mit und sind auch wahnsinnig sportbegeistert, wollen alles ausprobieren. Natürlich im Sommer steht Fußball im Vordergrund, aber im Winter, da geht es dann schon wieder auch auf die Ski, Alpinski, Langlaufski. Und Schanzen müssen wir auch schon ein paar bauen.
Wer wird denn von den beiden der nächste Goldberger?
Ja, rein von der Charakteristik ist der Kleinere, der Tobias, der Wildere, der Größere, der Alexander, das ist der Ausdauertyp. Der tut so gern laufen, langlaufen, Fußball. Also schauen wir mal, aber ich werde keinen dazu zwingen. Mir ist wichtig, sie bewegen sich, haben einen Spaß beim Sport. Wenn einer auf die Chancen gehen will, werden wir natürlich unterstützen. Wenn nicht, ich werde keinen aufstehen und runterstoßen. Also das tun wir nicht, die sollen Spaß haben.
Andi, danke, dass Sie heute da waren. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Aber bevor wir die Sendung beenden, gibt es noch einen Eintrag in unser Gästebuch der Riesen. Und dafür mache ich jetzt noch ein Foto. Yes!
So ein Polaroid-Foto habe ich noch meinen ersten Fußballpass drin, einen Spielerpass.
Wirklich?
Ja, wir haben kein Passfoto, hat es ja damals noch nicht gegeben. Weißt, die haben es ja nicht. Jetzt ist der Trainer gekommen, hat ein Polaroid gemacht, hat es zusammengeschnitten und hat es reingeklebt. Das war so. So, da machen wir noch einen. Sieht aber aus, Skispringer. Passt, oder?
Perfekt! Was steht denn drin?
Vielen herzlichen Dank für die wunderschöne Fahrt mit dem legendären Wiener Riesenrad. Das Gespräch und die Aussicht waren sensationell.
Andi, okay. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und Höhenangst war kein Thema, oder?
Nein, eigentlich nicht. Gar nicht gemerkt, dass wir umgewiesen sind.
Wäre auch blöd gewesen bei Ihrer Karriere. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie mit uns Riesenrad gefahren sind. Und auch an Sie, meine Damen und Herren, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal im Waggon 28. Dankeschön.
Cool, bitte gerne. Das ist lässig.